Bei Hooked on Topic Folge 45. Ich bin Tom, bei mir sitzt der Robin.
45? Haben wir nicht gesagt, dass wir nach 40 Malen aufhören wollten?
Haben
weil
wir?
Die Leute genug Geld bekommen, also genug für ihr Geld bekommen
das
haben.
Das Ding ist ja, Hooked on Topic läuft ja nicht seit Folge 1 über Patreon. Es gab ja Hooked on Topic Folgen, die nicht Patreon-exklusiv waren.
Wir machen Content für was anderes als Patreon auch, oder was?
Das ja, neuerdings, das ganz neues Geschäftsmodell.
Also ich glaube, dass mein Content nur für bezahlte Leute zu sein sollte, weil der so gut ist.
Okay.
Also ganz persönlich finde ich das.
Wir reden heute über Redemption Arcs in Videospielen, also Spiele, die released wurden, die Probleme hatten auf verschiedenste Arten und Weisen und die es dann aber geschafft haben, wiederzukommen. Entweder mit Hilfe eines DLCs, mit Hilfe von Patch Support, mit Hilfe von einem richtigen Add-on oder sowas oder einem kompletten Reboot, egal in welcher Art. Wir haben da so ein paar Beispiele, anhand deren wir dieses Thema behandeln wollen. Und das finden wir halt ganz spannend. Ich glaube, das letzte, das aktuellste Beispiel, an dem man es gerade festmachen kann, ist halt No Man's Sky. Das war auch so ein bisschen der Auslöser für die Idee zu diesem Format, weil No Man's Sky, und damit können wir, denke ich, direkt anfangen, wurde im Dezember 2013 geteased. Ich glaube, es war auf den Video Game Awards und kam dann allerdings erst im August 2016 raus. Und in dieser Phase, dieser fast drei Jahre, gab es sehr viel Hype um dieses Spiel und ich habe das Gefühl, selbst dieser Hype hat schon so eine Kurve genommen, wo so ein Höhepunkt erreicht wurde und dann hat die Entwicklung eigentlich schon zu lange gedauert und dann ist das so ein bisschen abgefallen.
Oh, das habe ich nicht so empfunden.
Es war meine persönliche Empfindung.
Also das war, ich habe noch immer damals dann noch auf NeoGAF sehr konkret in den entsprechenden Threads die Leute gelesen, die halt dann, wo, also das Narrativ auf mich wirkte es zumindest so, war schon so noch, das ist das Forever Game. Ich muss mir nie wieder ein anderes Spiel kaufen. Das hat alles. Ich werde einfach auf ewig durchs Weltall fliegen und neue Welten und Kreaturen erkunden. Das Ding hat sich ja auch unglaublich gut verkauft beim Start. Und dann sind die Spielerzahlen recht schnell rückläufig gewesen, würde ich mal sagen.
Ja, weil es halt gemeinhin als Enttäuschung gilt, weil im Vornherein viele Sachen erwartet wurden, viele Sachen auch versprochen wurden. Sean Murray war ja auf verschiedensten Talkshows, sogar in Late-Night-Shows im amerikanischen Fernsehen zu sehen. Also es war ja auch vor Release bereits so ein richtig großes Ding. Was ich, finde ich, auch verständlich finde, weil das, was dahinter steckt, ist so eigenartig und so cool. Und ich glaube, das wirkt auch auf Leute, die jetzt nichts mit Videospielen zu tun haben, dass da ein komplettes Universum random generiert wird, mit random generierten Lebewesen, die dann auch animiert werden und es ist natürlich ein Konzept, was die Vorstellungskraft total anregt. Ja. Ne? Was kannst du alles machen in diesem Universum und was steckt im Kern des Universums?
Das hat man in Videospielen nicht so ganz oft, dass man Konzepte von Videospielen ganz, ganz einfach, ganz schnell zusammenfassen kann und auch über die Videospielfans hinaus das sofort verständlich ist. Weil wenn du jetzt das Konzept eines, weiß ich nicht, Survival-Games erklären wollen würdest, was ja ironischerweise No Man's Sky im Endeffekt ist, was man aber zu dem Zeitpunkt noch nicht so wirklich wusste, dann ist diese Faszination sehr viel schwieriger zu, du musst da trinken und essen und schlafen, dann bist du, wie? Ja, nee, du kannst das gesamte Welt, wir haben ein gesamtes Universum gebaut, das du komplett erkunden, du kannst mit jeweils eigenen Planeten und Welt und Kreaturen, mit denen du interagieren kannst. Oh, I get it. Ich verstehe sofort, was du meinst. Oder zumindest glaube ich zu verstehen, was du meinst.
Und ich glaube, bei No Man's Sky ist sogar relativ easy zu sehen, was da schiefgelaufen ist.
Ja,
nämlich
sicher.
Das, was in der Entwicklung, was Sean Murray und Co. bei Hello Games vorhatten und was ich auch glaube, dass sie es vorhatten. Multiplayer-Integration, viele spielerische Features, die dann halt einfach nicht drin waren in der Release-Version, wodurch diese Erwartungshaltung, die die Leute hatten, gebrochen wurde am Tag des Kaufes, wo sie so merkten, oh, okay, ich sehe ja gar nicht meine Freunde in diesem Spiel.
Ja.
Und ich kann ja gar nicht alles machen in diesem Spiel, logischerweise. Also, aber trotzdem, also ich würde niemandem einen Vorwurf machen, von diesem Spiel enttäuscht zu sein. Nee. Trotzdem gab es damals, finde ich, schon so diese Gegenbewegung dazu, wo viele Leute, zumindest so aus meiner subjektiven Wahrnehmung, aus meiner persönlichen Twitter-Timeline und so, wo es viele Leute gab, die selbst dieses reduzierte No Man's Sky schon toll fanden.
Ja, weil, also es hat im Umkehrschluss halt Leute damit angesprochen, die vielleicht zuerst gar nicht so interessiert daran waren. Weil es einfach sehr Reduziertes dann im Endeffekt war, was sehr und dadurch auch was Fokussiertes. Ich habe da sehr gerne die Artikeln und den Podcasts von Austin Walker von Waypoint Hör geschenkt, weil das ist so jemand, der das so angeworfen hat nach der Arbeit, um so 2 Stunden lang komplett zu entspannen. Ja. Das hat ihn so komplett beruhigt, diese Leere und da einfach ein bisschen rumlaufen zu können und Sachen zu farmen und dann eben auf zwar Dinge zu entdecken, aber jetzt nie wirklich unglaublich actionreich damit interagieren zu können. So einfach so ein Zurücklehnspiel, du hast ruhige, schöne Musik im Hintergrund und das war so voll sein Ding.
So ging es mir übrigens mit Elite Dangerous. So könnte ich meine Erfahrung
da beschreiben. Da könnte ich es auch für mich besser nachvollziehen, weil bei mir war es ja immer so, dann, dass die Survival-Aspekte den Frustfaktor so sehr angehoben haben, dass das für mich nie so ganz möglich war. Aber dadurch, dass es dann im Endeffekt dann doch so ein recht anderes Spiel war, hat es damit dann eben Leute auch wieder bekommen. Und vor allen Dingen war es ja ein Spiel, was sehr unerklärt war, als es herausgekommen ist. Ne? Das ist ja so etwas, was man dann auch bei dem Dom, der okay Cool ist einer seiner Seiten, Arkeo Gaming eine andere seiner Seiten, war ja auch bei uns schon ein, 2 Mal. Gucke ich es gerne mal näher an. Der ein paar coole Artikel zu No Man's Sky verlinkt immer mal wieder hat, ich glaube sogar geschrieben hat, wo es halt darum geht, dass halt Leute sich so in ihre eigene Lore so ein bisschen zu dem basteln, was sie da finden und eigene Communities erschaffen und die dadurch interessant werden, dass das Spiel die eigentlich nicht so richtig die Werkzeuge dafür an die Hand gibt und wie Spieler damit umgehen und das in die Erfahrung integrieren. Also das ist dann was total Weirdes und etwas, was so komplett an dem Mainstream vorbeigeht, für die das eigentlich beworben wurde, aber hat damit dann eben eine viel, sehr, 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 sehr viel kleinere Zielgruppe, aber trotzdem noch eine Zielgruppe gefunden.
Ja, und für Hello Games ist ja selbst die Zielgruppe relevant, weil sicherlich, Hello Games ist ja ein voll kleines Studio. Das war ja eigentlich so ins Rampenlicht geschmissen von Sony gepublished, ne? Oder ja, genau. Sie hatten Hilfe von Sony?
Also ich weiß nicht genau, wer es mit dem Publishen war. Ich glaube schon, dass sie es gepublished haben. Aber vor allen Dingen war es ja auch ein Marketing-Deal, ne? Dass Sony sich ums Marketing gekümmert hat.
Es war ja auch sehr verbunden mit PlayStation.
Genau, und deswegen gibt es halt das. Also deswegen kann man halt, das wollen wir jetzt, das haben wir schon oft genug gemacht, aber deswegen kann man durchaus auch den Sony dann einen Vorwurf machen, dass die halt die Marketing-Experten waren und diese und Sean Murray und Co. halt die Entwickler waren, die offensichtlich keine Ahnung davon haben, wie man sich vor der Kamera zu präsentieren hat und wie man mit Erwartungen umgeht und sie vielleicht nicht einfach befeuert, weil man selbst gern drüber redet. Also da könnte man argumentieren, dass Sony eben nicht gesagt haben, ey, vielleicht solltet ihr das nicht besprechen, sondern sehr bewusst weiter motiviert haben, das zu machen, um halt dieses Spiel mehr zu verkaufen, weil zu diesem Zeitpunkt war das ja der System-Seller. Also das war ja in der Zeitraum, in dem es rauskam, das große Sony-Ding. Deswegen kann man da durchaus da auch Sony ein bisschen bei der Schuldfrage zumindest mitdiskutieren, woran das jetzt liegt, dass diese Erwartungen so anders waren, als sie im Endeffekt waren. Aber da haben wir auch des Öfteren schon mal drüber geredet.
Ja, naja, ich meine, es ging ja dann natürlich noch so weit, dass klar da Versprechungen gemacht wurden, die nicht eingehalten wurden, aber das dann auch nicht nur zur Enttäuschung führte, sondern richtig zu Shitstorm und Belästigung seitens der Fans, in Anführungszeichen, gegenüber den Entwicklern. Also die haben da eine sehr schwere Zeit durchmachen müssen. Nichtsdestotrotz aber durchgepowert und weiter an No Man's Sky gearbeitet, und zwar jahrelang, bis jetzt erst zuletzt, 2018, das Next Update erschienen ist. Und jetzt ist es im Wesentlichen ein ganz anderes Spiel und man kann halt sagen, es ist inzwischen sogar schon mehr als das, was damals versprochen wurde.
Würde ich auf jeden Fall sagen. Es ist immer noch was anderes. Obwohl, es ist schwierig zu sagen, weil es halt immer noch dieses andere Spiel ist.
Das stimmt.
Also was sich auch nicht ändern wird, ist, dass halt No Man's Sky im Kern ein Survival-Crafting-Game ist. Und es gibt natürlich einen Creative-Mode, wo du das aushebeln kannst und wo du dich um all die Sachen nicht mehr kümmern musst. Und wo du sehr, sehr, sehr viel näher an diese Ursprungs- Fantasie herankommst. Und es gibt ja mittlerweile die Kämpfe, die zentraler Bestandteil sind. Es gibt den Gebäudebau, es gibt den Mehrspielermodus. Dadurch, dass aber diese Erwartungen so astronomisch hoch waren, ist es, glaube ich, sehr schwer, jemals über diese Erwartung auch nur zu erreichen oder sie zu übersteigen. Was sie aber auf jeden Fall gemacht haben, ist halt ihr Spiel von Grund auf eigentlich neu zu entwickeln. Also ich sage des Öfteren mal, dass No Man's Sky mittlerweile sein eigenes Sequel ist, weil ja nach dem Next-Update noch, ich glaube, mittlerweile 4 oder 5 weitere Updates kamen, die halt immer noch komplett neue Gebäude, neue Planetenarten, neue Fahrzeuge oder überhaupt Fahrzeuge implementieren. Wir haben gerade erst einen Trailer gesehen für das Abyss-Update, war es das erste Mal so wirklich die Unterwasserwelten, die es ja vorher auch schon gab, aber interessanter gestaltet, mit neuen Monstern befüllt. Du kannst dir deine Unterwasserbasen wirklich ausführlich bauen. Du kannst dein Jetpack benutzen unter Wasser. Das sind alles so Features, die normalerweise klassische Sequel-Features sind, weil die es schon im Grund auch verändern. Die hier allerdings eben sicherlich auch als Entschuldigung, als Wiedergutmachung kostenlos in dieses Hauptspiel integriert wurden.
Ja. Naja, und schadet ja dann auch nicht, weil es wurde ja richtig so ein bisschen gebrandet als No Man's Sky Next dann.
Ja, genau.
Und damit einher ging ja auch der Xbox-Release, ne?
Genau.
Das heißt, da nochmal eine neue Käuferschaft erschlossen, wobei ich jetzt nicht im Kopf habe, wie erfolgreich es war das auf der Xbox. Aber was ich daran am interessantesten finde, ist der Wandel der öffentlichen Wahrnehmung, weil No Man's Sky zu Release bei ganz vielen Fans, wie gesagt, Enttäuschung, blöd, Sean Murray ist doof, der hat falsche Versprechungen gemacht. Ist im Wesentlichen haben wir da die gleichen Diskussionen gesehen, die man bei Peter Molyneux-Spielen gesehen hat, weil es ist einfach genau das Ding gewesen.
Ist auch exakt der gleiche Typ von,
ja, so ein bisschen,
von kreativer Person, die sehr viel, sehr gerne einfach redet über ihre Träume, Ideen, Vorstellungen und halt vergisst, dass, wenn du im Kontext deines Spieles darüber redest, was du damit machen willst und nicht konkret sagst, das ist das, was ich machen will, sondern ja, das willst du haben, so wie wir halt reden würden, weißt du, wenn wir über ein Spiel reden, weil du natürlich immer, also wenn wir mit Leuten Interviews führen, dann hast du ja auch nicht im Hinterkopf, oder du hast natürlich im Hinterkopf, aber die Atmosphäre ist ja eine sehr viel persönlichere, die du mit dem Entwickler in dem Moment hast, aber als jemand, der das schon eine ganze Weile macht, hast du immer im Hinterkopf, wir machen das nicht für uns gerade, sondern für die da draußen. Und das ist etwas, was sowohl Peter Molyneux als auch Sean Murray lernen mussten.
Ja. Und ich meine, Molyneux kann man ja vorwerfen, hey, hätte ich ja mal irgendwas draus lernen können, so. Weil da war es ja ein Fall von immer wieder falsche Versprechungen gemacht. Bei Sean Murray war es jetzt das erste Mal. Aber unabhängig davon ist die Wahrnehmung umgeschwungen und jetzt ist No Man's Sky richtig beliebt. Und ich habe nicht das Gefühl, dass das von heute auf morgen passiert ist. Also, dass jetzt Next rauskam und plötzlich war No Man's Sky beliebt.
Ja.
Sondern im Laufe der Jahre wurde No Man's Sky beliebter. Wo du wirklich gemerkt hast, dass es Leute gibt, die sagen, nee, das Spiel ist inzwischen richtig toll. Die haben voll viel Zeug hinzugefügt, weil es ja nicht so war, dass No Man's Sky unangetastet war, bis das nächste Update kam. Sondern es wurde ja die ganze Zeit weiterentwickelt. Und da gab es ja schon große Updates. Den Basenbau zum Beispiel gab es auch vorher schon.
Ich glaube schon, ja. Aber da kann ich aber auch nur aus dritter Hand sagen, weil ich habe nach Release bis zum Next Update nicht mehr so richtig angefasst.
Ich habe es überhaupt erst zum ersten Mal mit Next gespielt und auch da gemerkt, so richtig meins ist es nicht, ist mir aber auch vollkommen egal. Ich finde nur diese Wandlung super faszinierend, dass da so ein kleines Studio kommt, das vorher Joe Danger entwickelt hat, was coole kleine Spiele sind übrigens, aber haben gar nichts mit No Man's Sky zu tun. No Man's Sky ist so ein viel größeres Ding geworden und sie wurden dann eben so ins Rampenlicht gestoßen, dass sie halt diese Aufmerksamkeit hatten und darunter so ein bisschen gestrauchelt haben.
Auf jeden Fall.
Und sich jetzt fangen konnten über diese Odyssee von, wenn du überlegst, Ende 2013 wurde es angekündigt. Wer weiß, wie lange sie dann dran arbeiten.
Ja.
Mindestens bestimmt schon seit 2012 oder so. Ja. Gibt es bestimmt auch die Information, habe ich noch gerade nicht. Aber dass es eine über 5-jährige Odyssee ist, wo sie Aufs und Abs hatten und ein sehr tiefes Ab. Das muss richtig krass sein für dieses kleine Entwicklerstudio.
Ja, also ich versuche das halt so ein bisschen, also ich glaube, man kann am besten auf seine eigenen Erfahrungen irgendwie zurückgreifen, um sich da versuchen reinzuversetzen. Und das Nächste, was wir haben, sind, wir veröffentlichen Videos, an denen wir Wochen arbeiten, manchmal Monate, aber selten Monate, meistens Wochen.
Ja.
Das heißt, es ist eine durchaus substanzielle Zeit, aber nicht mal in einem Ansatz das, was ein Spieleentwickler in sein Spiel implementiert. Und im Falle von No Man's Sky ist es ja ein extrem persönliches Spiel. Es ist ja wirklich deren Baby, es ist deren Ding. Und wenn ich mir halt vorstelle, wie na, aufgeregt ist vielleicht das falsche Wort, aber wie gespannt ich bin und wie ich mich darauf freue, wenn ein neues Video released wird und dass man halt nur hofft, dass das gut ankommt und da einfach dann wirklich auch dem entgegenfiebert, dass es veröffentlicht wird. Das wird ja nochmal extrem auf die Spitze getrieben, wenn du überlegst, dass du jahrelang daran gearbeitet hast. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass du diese Resonanz halt bekommst, diese vernichtende Resonanz, ich glaube, A, es ist unmöglich, das nicht persönlich zu nehmen, weil es halt dein Baby ist, dein Werk. Und ich finde dann halt zu sagen, okay, das schlug ich jetzt runter. Ich gehe jetzt auch nicht auf die großen, also ich werde jetzt nicht auf all diese Twitter-Threads und NeoGov-Threads und Artikel und hast du nicht gesehen, antworten, sondern ich nehme das jetzt entgegen, ich schluck das, ich akzeptiere das und arbeite jetzt 2 Jahre dann mit meinem Team mir den Arsch ab, dass das besser wird. Und halt währenddessen die Klappe, so schwer wie das auch sein mag, weil ich glaube, es ist extrem schwer. Ja. Weil du ja in diesen 2 Jahren natürlich auch, obwohl, wie gesagt, sie haben es da weiterentwickelt, aber natürlich jetzt nicht in den großen Formen, vor allen Dingen später dann, wie sich das dann viele gewünscht hätten, weil das ja mit dem Next-Update dann kam. Aber dann eben bis zu der Next-Ankündigung, wo sie dann wirklich konkret Sachen zeigen konnten, dass dann nicht schon vorher zu teasen, sondern die Klappe zu halten, zu entwickeln und immer die Kritik jahrelang weiter zu akzeptieren und weiter anzunehmen oder zu versuchen, sie zu ignorieren, braucht, glaube ich, verdammt viel Kraft und verdammt viel Energie und verdammt viel Selbstdisziplin. Und da habe ich halt riesigen Respekt vor, weil das war die einzig richtige Herangehensweise daran, zu sagen, wir halten jetzt komplett die Fresse, wir lassen jetzt 2 Jahre lang, wir geben unser Bestes in der Zwischenzeit, das so gut wie möglich weiter zu verbessern, aber den großen Schritt, der wird in 1-2 Jahren kommen und in diesen 2 Jahren fressen wir jetzt die Kritik und das haben wir uns vielleicht sogar ein bisschen verdient und whatever. Da habe ich sehr, sehr, sehr großen Respekt vor, dass man da nicht einfach sagt, okay, ich bin jetzt wahrscheinlich Millionär, ich reiß die Scheiße jetzt ab, fahr nach Malibu, tschüss, auf Wiedersehen.
Genau, das war's jetzt. Nee, da merkst du auch nochmal, dass Leidenschaft wirklich drinsteckt, wenn dann dieses Projekt nicht fallen gelassen wird, sondern wirklich weiterentwickelt wird und zu dem gemacht wird, was es sein soll.
Ja.
Aber gerade in den ersten Wochen und Monaten muss das ja am schlimmsten gewesen sein, wo das halt Topic of the Day war und irgendwann fällt das ja weg, ne? Irgendwann hat ja keiner mehr so richtig über No Man's Sky geredet. Dann war es vielleicht nochmal die Punchline für irgendeinen Joke oder sowas und das war's. Dann gab es halt nur noch im Wesentlichen die Leute, die es gespielt haben. Mhm. Ich frage mich, wie da die Atmosphäre gewesen sein muss, wenn du
das weiß ich auch nicht.
So eine relativ kleine, sage ich jetzt einfach mal, ohne genaue Zahlen zu wissen, Community hast, die immer noch dein Spiel spielen und mit dir kommunizieren und das ja mögen, was du machst. Und dann nur mit denen kommunizierst, bis dann wieder die Explosion in Anführungszeichen kam, wo dann Popularität wieder dazu kam, wobei ich jetzt das Gefühl habe, ist das auch wieder abgeflacht. Ne? No Man's Sky Next ist ja auch eigentlich schon wieder durch als Thema des Tages. Aber scheint mir ein Erfolg gewesen zu sein, basierend auf der Art und Weise, wie Leute jetzt über No Man's Sky reden und denken. Weil ich habe das Gefühl, es wird genau als das, als so eine Redemption-Story aufgefasst.
Ich glaube, das ist halt auch der Fokus davon gewesen, weil es war auch wieder in den Topsellern und so, wenn man sich die Charts angeguckt hat bei Steam und so, ist durch das Next-Update No Man's Sky wieder nach oben gespült worden. Aber ich glaube, oder ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass das nicht der Grund war, weil die brauchen kein Geld mehr. Das war so ein kleines Team, das ist deren Marke, haben das dann ja auch noch immer mit Microsoft und Steam und so, das ist deren Ding, das hat sich millionenmal verkauft, die haben fürs Leben ausgesorgt, das zumindest Sean Murray hat das, wir wissen natürlich nicht, wie jetzt die restlichen zwei Dutzend Mitarbeiter, die es damals gab, mittlerweile ist das Team ja nochmal sehr deutlich angewachsen, es sind ja mehrere Dutzend Leute, die da mittlerweile arbeiten, aber zu dem damaligen Zeitpunkt war es ja ein kleineres Team, wir wissen natürlich nicht, wie die halt kompensiert wurden, aber wenn wir mal bei Sean Murray bleiben, der muss für Geld keine Spiele mehr entwickeln. Und deswegen finde ich es halt so schön zu sehen, dass dann da trotzdem so viel Zeit, Energie und Liebe reingesteckt wurde, eben um zu zeigen, ey, das war kein böser Wille, das war kein Scam, weil das ist ja auch so ein zentraler Vorwurf gewesen, das ist ein Scam, da wurden dann mit Absicht Erwartungen geweckt, um dann ein Spiel rauszuscheißen, wo sie keine Arbeit reingesteckt haben, was ja ein absurder Vorwurf ist.
Das wird sehr schnell sehr absurd.
Genau. Und um mal zu zeigen, nee, das war schon all unser Traumprojekt und leider lief es nicht so, wie wir es gewollt hätten, aber wir wollen es wieder gut machen.
Ja, nee, ich finde, du hast ja gerade schon gesagt, wie sie mit Next umgegangen sind. Ne? Also lange auf Sparflamme geblieben, bis dann gesagt wurde, hey, hier kommt übrigens das.
Genau, mit, aber dann auch direkt mit Videos und konkreten
Genau, weil ich wäre nämlich auch, was ich auch immer interessant finde, was lernt man denn aus diesen Fehlern, die dazu führten, dass das zu Release nicht so gut lief? Und ich glaube, das ist ja eine direkte Konsequenz daraus. Also wenn jetzt das nächste Spiel kommen sollte von Hello Games, wird diese Ankündigung, glaube ich, sehr anders aussehen. Und ich glaube, eher so wie eine No Man's Sky Next-Ankündigung, als weniger wie eine No Man's Sky-Ankündigung.
Ja.
Auch in der Art und Weise, wie dann über dieses Spiel geredet wird.
Ja.
Ich glaube aber auch, dass durch diese Arbeit, die sie jetzt da reingesteckt haben, sollten sie wirklich ein nächstes Projekt machen, sie sich da wieder sehr viel guten Willen erarbeitet haben und das auch zu Recht.
Ja, es ist sehr faszinierend zu sehen, die aktuellen Trailer zu den neuen Patches. Mhm. Weil, ne, also die ersten Trailer zu No Man's Sky waren ja, du hattest nie einen Feature, was erklärt wurde, sondern die komplette Marketingkampagne von No Man's Sky bestand aus Bildern, aus Musikvideos im Grunde. Ne, es war sphärische Musik, die zu coolen Bildern abgepasst wurde.
Es wurde immer eine Idee verkauft.
Ganz genau, ganz genau. Und die Trailer für Next und auch für die ganzen Patches sind das exakte Gegenteil dafür. Jetzt hast du eine Sprecherin, du hast oben links einfach irgendwie in, weiß ich nicht, Open Sans oder so, einfach einer simplen Schriftart stehen, Unterwasserbasis. Und dann hast du diese frühere Musik aus dem ersten Teil, die im Hintergrund leise läuft, und dann eine Sprecherin sagt, oh, es gibt Unterwasserbasen, da kannst du das und das machen. Und es, da wird halt, das spielt halt einfach einer.
Ja.
Und im Hintergrund siehst du manchmal, wie irgendwie so ein Monster durch die Umgebung klippt oder wie irgendwo feststeckt und so. Das ist auch enthalten. Das ist so ein sehr, sehr krasser Gegenentwurf zu das den stimmt, ursprünglichen Trailern, wo statt einer Idee konkrete Inhalte beworben werden.
Ich finde übrigens ganz witzig, das weiß ich jetzt auch nur, weil ich ein sehr ausführliches Video von Noah Catwell Jaways über No Man's Sky gesehen habe, das ich auch sehr empfehlen kann an der Stelle.
Also kannst du das mal kurz buchstabieren, wenn du es kannst?
Also Leute? Noah, N-O-A-H, und dann glaube ich Caldwell, C-A-L-D-W-E-L-L, ich glaube so.
Ja.
Und dann Jaways wie Ricky Jaways, G-E-R-V-A-I-S.
Ja,
genau. Aber wenn ihr Noah Jaways einfach nur so sucht, findet ihr den Kanal auch und dann No Man's Sky dazu eingeben. Weil der da auch auf die Story eingegangen ist und auf die Parallelen, die in der Story von Next stecken, zu der ganzen Shitstorm- und Enttäuschungsdebatte um No Man's Sky herum, dass das da wohl mitverarbeitet wird.
Ja, das ist ja allgemein nur sehr, sehr schade, dass das so im Bewusstsein des Mainstreams ja nie diskutiert wurde und angekommen ist, sind diese geschichtlichen Hintergründe, weil das ja alles sehr abseits vom Mainstream ist, was da geschichtlich präsentiert wird. Es sind sehr ungefähre Sci-Fi-Konzepte um Simulationen und freien Willen und so, was man normalerweise in Mainstream-Sci-Fi, zumindest in Videospielen, in der Form nicht so oft bekommt. Und das mochte ich sehr. Das wurde tatsächlich dann auch durch das Next Update nochmal konkretisiert. Aber da muss ich mal reingucken, weil das habe ich tatsächlich gar nicht gesehen.
Ist sehr empfehlenswert. Ja. Geht natürlich auch wieder eine Weile, weil seine Videos sind immer etwas länger. Gut, ich würde sagen, zu No Man's Sky haben wir es dann im Wesentlichen erfasst, was da so das große Thema war. Es finde ich eigentlich jetzt am Ende eine schöne Geschichte. Ich finde natürlich nie schön, dass die zwischendrin, also der hat ja auch Morddrohungen gekriegt und sowas. Das ist ja absurd. Das Internet ist ja immer gleich auf 180, wenn irgendwas nicht genauso geht, wie sie es gerne möchten.
Ach was.
Ist manchmal sehr frustrierend. Aber ich finde, das darf im Umkehrschluss auch nicht heißen, dass man nicht enttäuscht sein darf.
Auf keinen Fall.
No Man's Sky, weil das ist ja sehr zurecht gewesen.
Wie man Enttäuschung verbalisiert. Ne?
Genau. Ist trotzdem eine Geschichte mit einem Happy End momentan.
Videospiele sollten dich nie so enttäuschen, dass du Leute umbringen willst. Im schlimmsten Fall solltest du das Spiel doof finden. Das sollte deine Enttäuschung sein.
Ja,
und das sollte nicht, also wenn das der Punkt gekommen ist, wo du so brutale Gedanken an die andere Person bekommst, dann bist du zu sehr in diesem Hobby drin.
Ja, ja.
Das ist meine Warnung.
Das habe ich mir auch bei Diablo wieder gedacht.
Ja, und wenn mir jetzt irgendjemand David Cage entgegen wird, gehe ich nach Hause.
Nun gut, wir machen mal weiter mit einer Nummer von Microsoft, nämlich der Halo Master Chief Collection. Die ist im November 2014 erschienen und hatte auch mit ihren Problemen zu kämpfen.
Ja, naja, das ist eine sehr schöne Formulierung, ja.
Also das Ding, falls ihr nicht wisst, was die Halo Master Chief Collection ist, ist wirklich eine Sammlung vergangener Halo-Titel, aufgemodelt für die Xbox One, teilweise sogar richtig remaked. Vorher gab es ja schon mal separat Halo 1 als
Anniversary,
genau. Und das wurde jetzt auch mit Halo 2 gemacht, also Halo 2 wurde remaked und die Cutscenes wurden komplett neu gemacht, also richtige CG-Cutscenes, richtig viel Aufwand.
Ein größerer Schritt.
Reingesteckt, genau.
Ja.
Und was war dann noch? Halo 3 war noch mit drin?
Es war, also erst um Halo 2 zu bleiben, der Multiplayer-Modus. Bei Halo 1 haben sie ja nur den Singleplayer-Modus erneuert. Und bei Halo 2 Anniversary war es so, dass es sowohl den alten Halo-Multiplayer, Halo 2-Multiplayer gab, aber dann auch den aktualisierten, der dann auch spielmechanisch anders war und andere Waffen hatte und so. Also im Grunde wurde damit noch ein neuer Multiplayer, ein neues Multiplayer-Halo-Spiel mit beigetan.
Aber es waren in der Master Chief Collection zum Release diese drei Spiele?
Nee, und Halo 4 war auch bei.
Halo 4 war auch
noch genau dabei. Aber Halo, also Halo 3 und Halo 4 waren in ihrer Ursprungsversion dabei, allerdings in höher aufgelöst und wie immer mit 60 Frames, also immer noch 60 Frames, aber halt in höher aufgelöst, was vor allen Dingen bei sowas wie Halo 3 extrem großen Unterschied gemacht hat, weil Halo 3 halt in 500 noch was P lief und sehr profitierte von dem Upgrade und mittlerweile läuft es ja alles auch in 4K.
Genau, damals gab es ja die One X noch nicht und inzwischen wurde es auch da gepatcht. Generell ist ja ein bisschen was dazugekommen zu dieser Collection, aber da kommen wir gleich noch drauf zu. Und ergänzt mich da gern, aber das, was ich mir jetzt aufgeschrieben habe, als das große Problem war das Multiplayer-Ding, weil das Matchmaking schlicht und einfach nicht funktioniert hat. Und zwar nicht nur für ein, zwei Tage nicht, sondern für eine ganze Weile nicht. Und zwar so sehr nicht, dass sich Microsoft und beziehungsweise 343 Industries dazu geleitet geführt haben, sich öffentlich zu entschuldigen, den Leuten einen freien Monat Games with Gold zu geben und so Avatar, exklusive Avatar-Individualisierungsmethoden. Und ich glaube, Halo ODST haben sie auch vorher bekommen, bevor der offizielle Release kam. Weil das inzwischen auch mit drin ist in dieser Collection, wurde 2015 hinzugefügt.
Ebenfalls ein Core, also kein Anniversary-Modus. Allerdings dadurch, dass es so viel besser aufgelöst ist, wirkt es wieder
viel generell, die 360-Spiele werden halt eher in der Auflösung angepasst und die Xbox One-Spiele wurden halt wirklich remaked. Das ist doch das Kernproblem gewesen, ne? Dass einfach der Multiplayer nicht funktioniert.
Also das, es hatte auch seine Auswirkungen auf Singleplayer, vor allen Dingen halt im Koop-Modus, weil natürlich der Koop-Modus ein großer Draw ist, der ja ebenfalls dann auf Online zurückgriff und alles, was halt irgendwas mit der Online-Struktur zusammenhing, hat halt nicht so richtig funktioniert. Und von dem, was halt erzählt wurde, weil ich schon das Gefühl hatte, dass sie dann deutlich später nach Release versucht haben, recht offen zu kommunizieren, was schiefgelaufen ist. Es war halt eine Mischung daraus, dass 3-4 unterschiedliche Entwicklerstudios an jeweils unterschiedlichen Aspekten dieser Collection gearbeitet haben. Das ging halt so weit, dass ein eigenes Studio die Menüs entwickelt hat. Dass so die, dass das danach dann so zusammengepatcht wurde, alles im letzten Tagen der Entwicklung. Und dazu kam dann halt noch, dass das ja mit dem Online-Service der Xbox zusammenhing, die dann wiederum, also dieser ganze Online-Service, wie er funktionierte und wie die Architektur war, wurde für Xbox One komplett neu gemacht im Vergleich zu Xbox 360, was ja im Hintergrund mit Azure und Always Online und so funktionierte, was dann ja wiederum alles umgeworfen wurde, weil sie dann ja nicht mehr Always Online war, was dann wiederum wohl für die Xbox One-Version von der Master Chief Collection so schwierig war, weil du hier sowohl 360-Spiele hattest, die auf die Architektur der 360 aufgebaut war und Spiele von der ersten Xbox, die dann wiederum darauf ausgelegt waren und beide mussten jetzt verändert werden für die Xbox One-Architektur. Und als Teil des Shuffles bei Microsoft, wo dann Phil Spencer die Verantwortung übernommen hat, wurde im Hintergrund auch komplett Xbox Live wohl wieder neu aufgebaut. Und damit kam dann auch die Ankündigung, dass grundsätzliche Sachen bei der Master Chief Collection wieder verändert wurden. Also jahrelang ist da nicht so viel passiert. Tatsächlich, weil 343 gesagt hat, wir können es nicht reparieren. Also wir können es, sie haben es repariert, natürlich in Teilen, aber das von Grund auf einfach, dass es perfekt funktioniert, so wie es funktionieren soll, das ist unmöglich, weil das nicht kompatibel ist, wie das mittlerweile ist. Und das ist natürlich unglaublich, dass sowas passieren kann. Und da musste tatsächlich das komplette Xbox Live, die Architektur im Hintergrund wieder verändert werden, sodass das dann auch mit der Master Chief Collection kompatibel war.
Ja, und wie gesagt, es kam dann noch ODST als zusätzliches Spiel dazu. Ansonsten Noch Spartan Ops habe ich mir aufgeschrieben.
Oh ja, da weiß ich gar nicht, wie das jetzt gerade ist. Also Spartan Ops gibt es auf jeden Fall spielbar. Es war so ein bisschen das Ding, weil Firefight nicht dabei war, was ja das große Halo 3 ODST-Ding damals im Multiplayer war. Aber es gibt sowohl bei Firefight als auch bei Halo Reach immer so diese Sachen, das könnte gut mal kommen. Gerade ja, bei Halo
Reach gibt es auch noch nicht.
Genau, bei Reach bin ich mir sehr sicher, dass das irgendwann da erscheinen wird. Vermutlich bei einem etwaigen PC-Release der Master Chief Collection, die glaube ich auch nur eine Frage der Zeit ist, weil Reach halt als einziges jetzt so übrig bleibt, was halt nicht so auf der One jetzt spielbar ist. Und das halt so oft schon so, ja, we hear you, das wurde so angeteased, dass das glaube ich auch nur eine Frage der Zeit sein kann.
Das finde ich aber auch interessant, dass das so ein Ding ist, wo erstmal, da wird ja auch eine Weile dran entwickelt und dann wird so festgestellt, oh, das funktioniert gar nicht, wenn wir es alles zusammensetzen als Puzzle. Und dann hat es ja wirklich auch Jahre gedauert, bis dann das nochmal so umgemodelt wurde, dass es doch irgendwo funktioniert.
Ja, vier. Wenn es also 14 kam es raus?
November 14.
Ja, und das war dieses, fast 4 Jahre. Und dieses Jahr kam ja dann dieses große Update, wo der 4K-Modus reingebracht wurde und wo halt die Menüs sind jetzt andere. Das wurde wirklich von Grund auf in seiner Architektur verändert. Das ist
so krass.
Der ganze Multiplayer funktioniert anders. Also das Matchmaking ist ein anderes. Du kannst andere Modi auswählen und so. Das ist tatsächlich sehr, sehr krass, wie hier ein Spiel von Grund auf nochmal neu entwickelt wurde, anscheinend. Natürlich mit den gleichen Inhalten und grafisch musste nicht überarbeitet werden. Aber wie alles zusammengesetzt wurde, wurde scheinbar intern bei 343 nochmal komplett neu zusammengemodelt.
Und ich meine, je nachdem, was für ein Spieler du bist, wird das ja unterschiedliche Auswirkungen auf dich gehabt haben. Ne?
Genau.
Wenn du jetzt die Dinger geholt hast, weil du die Kampagne nochmal spielen wolltest.
Ich hatte da nie Probleme mit.
Genau, dann konntest du das ja machen.
Ja, das ist allerdings auch, also ich weiß nicht, ob ich einfach Glück hatte oder ob die Leute einfach so in der Unterzahl sind, aber man die am deutlichsten hört. Es gibt auch eine Menge Leute, die Probleme mit dem Singleplayer hatten.
Okay.
Einfach, dass auch da dann Safe Games plötzlich nicht so funktionierten, wie sie eigentlich funktionieren sollten, dass du plötzlich in der letzten Mission gelandet bist, nach der zweiten Mission, obwohl eigentlich dann noch die dritte Mission kommen sollte.
Das klingt auch wie so ein Playlist-Problem.
Ja, ja, genau, so völlig absurde Bugs, die da einfach zutage traten, dass einfach Safe Games generell nicht funktioniert haben.
Shit.
Und das Problem hatte ich halt nie. Also ich als es rauskam, habe ich ja alle vier Halos nochmal nacheinander durchgespielt, hatte damit unglaublich viel Spaß tatsächlich. Mhm. Und das war ja dann auch so ein bisschen das Ding, das ist ja auch bei den Tests nicht rausgekommen vor Release, weil ich kann mir auch schwer vorstellen, wie das hätte rauskommen sollen. Weil wenn du das einfach so ein bisschen casual gespielt hast, dann wirkte das eigentlich alles voll okay.
Mhm.
Und auch der Multiplayer funktionierte bei mir schon. Aber ich habe den natürlich auch nur selten mal so richtig ab und zu mal ausprobiert. Und dann war es, okay, ja, jetzt finde ich kein Spiel. Na gut, dann spiele ich halt gerade was anderes.
Ja.
Also, aber wenn ich halt mir überlege, dass du dich dedizit hinsetzen willst, um halt Halo 2 zu spielen, ja, ich will nicht Halo spielen, ich will Halo 3 spielen, ich will Halo 2 spielen, dann hast du da echt Probleme gehabt, weil du dann halt auch in leere Lobbys also, was zum Beispiel nicht geschafft haben, ist, dieses ganze System konnte nie erkennen, wann ein Spiel voll war und wann nicht. Deswegen bist du ständig in, also was regelmäßig passiert ist, dass du dass es irgendwie eine 12-Spieler-Playlist war, wo du 6 gegen 6 gespielt hast. Und dann wurden 8 Spieler gefunden und dann wurdest du in Teams 4 gegen 2 gestellt. Das ist sowas ist ständig passiert. Das ist einfach so ganz simple Sachen wie, jetzt teil dir mal 50-50 auf.
Ja,
hat das System
ja
nicht gekonnt. Und das sind halt so absurde Sachen, die man sich halt kaum vorstellen kann eigentlich.
Ja, ich finde das auch wieder so zweischneidig, weil einerseits finde ich es mega peinlich, dass es überhaupt passiert ist, auf die Art und Weise, wie es passiert ist. Und dass es dann so lange gedauert hat, bis das jetzt wirklich mal gefixt wurde.
Mhm.
Ich habe aber gerade auch gar nicht die öffentliche Wahrnehmung so sehr im Kopf, weil ich selbst das Gefühl hatte, dass was sicherlich auch damit zu tun hat, dass die Xbox One momentan jetzt nicht den besten Ruf hat, aufgrund des Exklusivtitelmangels. Ich hatte nur nicht das Gefühl, dass selbst dieses letzte Update, was es jetzt für die Master Chief Collection gab, einen allzu großen Splash gemacht hat.
Hm. Ja, das ist halt ein Ding für die Halo-Community, für ihre Community gewesen. Also die gehen da echt weit. Es gibt einen eigenen, also Trello ist so ein, das nutzen auch wir für Hooked hier, da kannst du, wie beschreibt man das am besten? Du kannst so eigene Tasks aufmachen, Aufgaben und sagen, hier, das hat diese Überschrift und so Notizen, da, meinetwegen, hier wollen wir dieses Feature verändern und wir haben das und das vor. Das ist und
wie
dann,
so eine Pinnwand, die man miteinander teilen kann.
Genau, und die benutzen das auch so ein bisschen als Kalender, so was ist gerade deren Fokus und da kannst du tatsächlich auch, ich weiß nicht, ob das jeder machen kann, kann ich mir schwer vorstellen, aber es gibt eine Möglichkeit für Fans dort zu interagieren und selbst Sachen einzutragen und es gibt ein eigenes ich glaube, es heißt Master Chief Collection Insight, was ein eigenes Spiel ist, was du dir quasi runterladen kannst, wo du dann die Updates, die kommen, testen kannst vorher und dann ebenfalls mit denen schreiben kannst. Also das ist für einen AAA-Ding dieser Art eine sehr beeindruckend offene Entwicklung, die halt mehr sowas wie irgendwie an Early Access erinnert als an irgendwas anderes. Und das kam natürlich bei der Community extrem gut an. Ja. Es kommt jetzt bald ein Feature, was ich sehr, sehr gerne mag, wo ich sehr darauf warte, dass du halt wirklich nicht nur Playlists hast, sondern aktive Suche, wo du dann viel näher, also wo du viel besser filtern kannst, welche Spiele du sehen willst, welche Spiele du nicht sehen willst, was auch sowas ist, das gibt's noch nicht? Nee, das gab's noch nicht. Das wurde halt jetzt reingebracht. Aber da wird halt immer noch weiterentwickelt und ich glaube, das war vor allen Dingen etwas, was sie jetzt nicht für große Sales gemacht haben, sondern für ihre Fanbase, weil das ist natürlich noch ein viel größeres Ding bei Halo und bei 343, dass die Kern-Halo-Fanbase durch Halo 4 und 5 sehr weggestoßen wurde. Ich mag Halo 5 extrem gerne, aber die Kern-Halo-Fanbase ist da sehr viel weniger genügsam gewesen und sehr viel kritischer gewesen. Und das geht natürlich dann jetzt sehr Hand in Hand mit der Ankündigung von Halo Infinite, das sehr viel mehr wieder im Artstyle des ersten Halos entwickelt wird, wo der Master Chief wieder so aussieht wie in den früheren Halos. Ja. Und das passt sehr zum generellen Ding, was Microsoft halt macht. Gerade ist so, okay, wir gehen jetzt weniger darauf, dass wir all die Verkäufe von Sony klauen wollen, sondern wir wollen Mindshare haben. Wir wollen Word of Mouth auf unserer Seite haben. Wir wollen, dass wir erstmal gut gefunden werden von unserer Fanbase und dann hören hoffentlich auch die anderen davon. Und dann können wir später dann wieder durchstarten. Aber jetzt gerade geht es erstmal darum, all das wieder gut zu machen, was Don Matrick und Co. 2012 bis 2014 angerichtet haben.
Wo du das gerade sagst, fällt mir auch auf, dass man diesen Redemption-Arc auf die Xbox spannen kann. Nicht nur über die Master Chief Collection, sondern parallel auch über die Xbox.
Wobei der halt noch sehr viel mehr im Gange ist gerade und sehr, sehr viel davon abhängig ist, wie viele der Versprechungen, die gerade gemacht werden mit Studios und so, dann umgesetzt werden.
Und man
sieht
auch noch, also sehen wir ja selbst bei uns, wenn wir irgendwie so Sachen machen wie den Stream zu XO18, in den Kommentaren gibt es halt Leute, die da auch noch sagen, naja, das ist doch, also da kam ja jetzt kaum was bei rum, so nach dem Motto.
Ja.
Wo man dann natürlich aussagen kann, ja, vielleicht falsche Erwartungen gehabt, aber ich kann es total nachvollziehen, weil es ist ja jetzt schon eine ganze Weile so, da kommen halt wenig Spiele, viele, wie du sagst, Versprechungen, viele Studioakquisen. Und das wird halt bis zur nächsten Generation dauern, bis es dafür den Payoff gibt. Ja. Und ich finde halt witzig, dass Xbox jetzt mit Backwards Compatibility und sogar dieser Enhanced-Nummer auf Xbox One X von alten Spielen sehr, sehr, sehr viel guten Willen sammelt.
Ja.
Und Game Pass, finde ich, fliegt da auch so ein bisschen mit rein. Ich weiß, das empfinden manche als zu penetrant vermarktetes Ding.
Verstehe ich nicht. Ich weiß gar nicht, was Game Pass ist.
Aber als jemand, der das hat, und als jemand, also ich finde, das ist ein super Ding, sagen wir es so.
Ja.
Als Kunde davon. Weil ich das auch nutze als, okay, ich browse mal durch und gucke mir mal Spiele an, die ich mir sonst nicht angucken würde. Und vor allem, dass du halt AAA-Sachen einfach am Tag des Releases bekommst von Microsoft, ist natürlich momentan noch ein relativ schwaches Argument, weil es einfach nicht so viele gibt.
Ja.
Aber
genau dafür sind ja dann die Käufe der Studios da.
Genau, und das ist halt so noch ein Zukunftsversprechen, ist dann halt die Frage, wird das seinen Preis halten?
Ja, da gibt es halt auch viele Schlaglöcher, ne? Was ist, wenn Phil Spencer in 2 Jahren dann doch weg ist und dann kommt der nächste Don Matrick und dann gesagt, hey, wie wäre es eigentlich, wenn Spiele eine Woche lang zuerst exklusiv bei Game Pass sind oder nur auf Game Pass erscheinen? Wäre das mal nicht mal eine Idee? Und dann kann alles sehr schnell wieder kippen. Und deswegen, also die Skepsis ist, wenn die bei einer Firma begründet ist, dann bei Microsoft.
Ja,
deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen.
Ja, deswegen ist, glaube ich, schon richtig ausgedrückt, ein Redemption-Arc, der noch im Gange ist.
Ja.
Aber bei der Master Chief Collection ist er jetzt, glaube ich, so ziemlich abgeschlossen, auch wenn noch Halo Reach.
Wenn Halo Reach nochmal kommt, dann, also ich glaube, mit Halo Reach wäre dann konkret dieses Ding, womit es dann auch im Mainstream wieder konkret die Aufmerksamkeit gewinnen
wird. Ich glaube, weil es nochmal mehr gefeatured werden würde auf den Spieleseiten und so, wenn dann nochmal Halo Reach gezeigt wird. Vor allem, wenn sich eventuell nochmal was getan hat. Weil ich habe Halo Reach auf der Xbox 360 als unglaublich hübsches Spiel in Erinnerung.
Ja. Lief aber auch mit einer Auflösung von unglaublich. Also ich glaube, das war auch keine 720p.
Ist das so echt?
Bin ich mir relativ sicher, krass.
Aber auch da war ja Bungie Skybox-Porn im Gange. Das können die ja einfach richtig gut. Ich glaube, das sähe auch super aus in 4K.
Was ist das letzte Bungie-Spiel? Es wäre so schade, das nicht. Also das letzte Bungie-Halo-Spiel. Ja. Es wäre so schade, das nicht.
Es ist auch komisch. Also es fehlt ja so richtig.
Ja.
Es ist, fehlt ja einfach. Ja. Kannst du das auf der Xbox One runterladen?
Es ist rückwärtskompatibel, ja.
Es ist okay. Ja. Na, dann gibt es zumindest da die Möglichkeit.
Das war aber auch so ein Ding. Also, das war einer der ersten rückwärtskompatiblen Titel und das lief halt wirklich wie Scheiße. Also, es lief so richtig schlecht. Das wurde man mittlerweile auch geupdatet. Aber es ist noch
aber das ist nicht enhanced.
Es ist, soweit ich weiß, kein Ex-Enhanced-Titel. Okay. Nein.
Würde mich jetzt auch wundern, habe ich nämlich, glaube ich, auch noch nichts drüber gehört. Da gäbe es doch schon Digital Foundry-Videos zu sonst. Okay, gibt es noch was zur Master Chief Collection, das du hinzufügen möchtest?
Nee.
Gut, dann können wir, glaube ich, weitermachen mit dem nächsten Ding. Ich weiß gar nicht, ob wir alle behandeln werden, aber ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Nämlich Diablo 3 ist auch so ein Spiel.
Mhm.
2008 ursprünglich angekündigt und 2012 erst erschienen, was schon mal krass ist.
2008, da war ich gerade, da war ich mit der Ausbildung fertig. Jesus fucking Christ.
2008 war so das erste Jahr, ne? Ich habe meinen Gaming-Blog gestartet. Das war so mein Anfang, in diese Industrie reinzukommen.
Du musst immer dazu sagen, wie der heißt, sonst kann niemand finden.
Ja, shut up.
Toms Gaming-Blog. Bin jetzt.
Erschien am 3. Mai 2012.
Ich hatte das Spiel gesagt, der heißt Bug-Blog, wenn du ihn so gelesen hast. Ich kann gar nicht reden, Tom. Das ist immer im Hinterkopf. Wo Leute gefragt haben, warum backst du da? Ah, nee, ah, fuck, das war nicht gut gedacht.
Der Bug-Blog. ja, wie gesagt, am 3. Mai 2012 ist es rausgekommen und inzwischen gibt es ja auch Reaper of Souls, das Add-on, was im März 2014 erschienen ist. Dann ist es auch 2014 auf Konsolen erschienen und zuletzt auf der Switch. Gerade erst sogar. Mhm. Und Diablo 3 hat auch diese interessante Geschichte. Erstmal, das wusste man damals noch nicht so richtig, beziehungsweise ich glaube, diese Info gab es schon, aber sie war jetzt noch nicht so populär. Blizzard North hatten an den Diablo 3 gearbeitet, da sind sogar mal Screenshots geleakt, wurde komplett gecannt, neu entwickelt und das Diablo 3, was wir jetzt bekommen haben, war dann auch das, angeführt von Jay Wilson als Game Director. Und war, ich weiß noch, dass ich das als sehr großen Hype empfunden habe, als das angekündigt wurde, weil das sah super aus. Ich mochte diesen Artstyle, hat aber sofort zu einer Kontroverse geführt, weil viele Leute gesagt haben, das ist mir zu bunt, zu hell, das ist nicht Diablo. Und dann gab es so Leute, die haben so Photoshop-Mockups gemacht von Farbkorrekturen, wie sich so eher in dieses grau-braune Diablo 2 zurückgebracht haben. Und ich mag auch heute noch den Diablo 3-Stil eigentlich sehr, sehr gern und könnte mir zwar vorstellen, dass sie für Diablo 4 wieder in die andere Richtung gehen, weil es wäre komisch, wenn es jetzt einfach genauso aussieht, aber anderes Thema. Hat aber direkt, wie gesagt, für ein bisschen Unmut gesorgt bei der Community. Talentbäume fallen weg. Er hat ein bisschen für Unmut gesorgt bei der Community. Ein Auktionshaus kommt hinzu.
auch nicht. War das auch direkt schlecht angekommen, weil das war ja noch eine Zeit, wo so Microtransactions noch relativ neu waren.
Genau, ich glaube aber, ich bin der Meinung, das habe ich jetzt nicht nochmal extra nachgeschaut, aber ich bin der Meinung, dass selbst das schon auf sehr viel Skepsis gestoßen ist.
Das war auch zum Release drin, ne?
Genau, das war ja das Ding, ne? Ja. Also Diablo 3 zu Release, anderes Spiel als es heute ist. Vor allem waren es drei Sachen. Nee, eigentlich vier Sachen. Erstmal, es gab kein PvP. Wurde dann gesagt, kommt nach Release.
Es gab PvP-Modus in alten Diablos?
Ja.
Krass, hab ich nicht gewusst.
Zweite Sache, Error 37 war der.
Den kenn sogar ich.
Der übelste, was ja so ein bisschen Kult geworden ist, so ein Running Gag, weil das Spiel lief einfach die ersten Tage nicht zuverlässig. Es ist ja so ein Ding, du konntest das ja nicht offline spielen, du musstest online sein. Man hat dafür gesorgt, dass du auch rausgeschmissen wurdest, teilweise aus laufenden Spielen. Hat besonders viel Spaß gemacht, wenn du einen Hardcore-Charakter gespielt hast, der dann in einem Lag gestorben ist, nicht aus Eigenverschulden, weil es einfach so unzuverlässig war. Und das hielt auch zu lange an für so ein großes Projekt. Nächstes Ding, Auktionshaus. Und damit einhergehend auch direkt das vierte Problem, das Loot. Hat alles
gab's nicht.
Sehr
war Diablo hat kein Loot mehr gehabt.
Naja, so ein bisschen. Hat zu sehr eigenartigem Balancing geführt. Ich kann mich noch erinnern, dass ich in meinem ersten Durchspielen von Diablo, ich glaube, ich habe ein Legendary gefunden. Und das war scheiße, weil es nicht für meine Klasse war. Und das konnte dir halt also nicht ständig passieren, weil du hast ja einfach keine Legendaries gefunden.
Ja.
Und musstest dann ins Auktionshaus gehen und konntest danach Ausrüstung suchen und die dir für Gold holen. Oder halt auch für Echtgeld, weil das ja noch so ein zusätzliches Feature war. Ich glaube, das war aber dann schon. Ich glaube, das wurde irgendwann dann deaktiviert, das Echtgeld-Ding. Mhm. Und später wurde das Auktionshaus dann komplett entfernt. Weil auch das hat eben dafür gesorgt, zusammen mit so Sachen wie, die Grafik mochte nicht jeder, die Talentbäume, die fehlenden mochte nicht jeder und dieses neue System mit dem Skill-Deck, das du dir erstellt hast, war ich übrigens auch einer davon. Ich fand das auch zu Release fragwürdig, ob das so gut ist mit den fehlenden Talentbäumen, weil ich das mochte in Diablo 2 darüber zu tüfteln. So.
Aber das ist jetzt, also das, was man jetzt hat, war auch das, was man zum Release hatte.
Im Wesentlichen, okay. Ja, genau. Natürlich gibt es auch hier und da noch andere Tweaks, klar. Aber im Wesentlichen war es das. Und das hat da eben dafür gesorgt, dass Diablo 3 zwar ein Erfolg war, weil natürlich hat sich das mega gut verkauft, war, glaube ich, sogar zeitweise irgendwie bestverkauftes PC-Spiel oder sowas. Also war wirklich wieder ein Hit. Und in meiner Wahrnehmung bereits zu Release mit all seinen Fehlern ein wahnsinnig gutes Spiel. Ich habe das super gern gespielt. Ich mochte Diablo 3 schon zu Release unglaublich gern mit diesen Fehlern. Und das war eine Meinung, die jetzt nicht jeder geteilt hat. Für viele Leute war Diablo 3 echt scheiße und eine Enttäuschung, eben basierend auf diesen ganzen Sachen. Und das hat sich halt dann gewandelt, weil Blizzard das natürlich gemerkt hat und darauf reagiert hat. Das Spiel hat den Game Director gewechselt, Jay Wilson war raus, ich weiß gar nicht, wer dann neu drin war und wer jetzt gerade verantwortlich ist für zum Beispiel Reaper of Souls und so. Hat aber jedenfalls dafür gesorgt, Loot 2.0 kam, so haben sie es wirklich genannt.
Okay.
Auktionshaus ging. Das gibt's ja inzwischen einfach nicht mehr.
Ja.
Und du hast personalisiertes Loot gedroppt. Also das Loot war auch wirklich in den allermeisten Fällen für deine Klasse. Es sind viel mehr Legendaries gefallen. Es hat sich viel, viel motivierender gespielt dadurch. Und nach, also sowieso die Serverprobleme waren irgendwann einfach weg. Nach und nach kamen noch so andere Sachen hinzu mit Reaper of Souls. Überhaupt erstmal das große Add-on. Neuer Content, neue Monster, neues Loot, neuer Akt, neuer Boss. Und Adventure-Modus kam hinzu, das heißt, wenn du die Kampagne nicht immer wieder in der Wiederholung spielen wolltest, konntest du in den Modus reingehen, konntest jeden Akt anwählen, verschiedene Missionen spielen, hattest die Nephalem Rifts, die sie dann noch erweitert haben in Challenge Rifts, die ganzen Seasons und die Features, die da einhergingen, also es wurde noch sehr lange weiterentwickelt und Reaper of Souls war das einzige Mal, wo du nochmal zur Kasse gebeten wurdest, weil es wirklich ein großes Add-on war und der Rest kam halt kostenlos. Nee, das stimmt nicht, der Necromancer kam noch dazu. Der, glaube ich, 15 oder 20 Euro gekostet hat, was ziemlich viel ist für einen einzelnen Charakter.
Da war doch noch irgendwas bei, oder? Das war doch der Necromancer und irgendwie. Also ich weiß, dass da noch Items bei standen, weil ich habe das die Tage im Xbox Store gesehen.
Ja.
Ich weiß nicht, was es war.
Ich weiß jetzt auch nicht mehr, was es war.
Vielleicht aber im Wesentlichen
hast du den Necromancer gekauft für zu viel Geld. Obwohl es eine super Klasse ist. Und in der Eternal Collection, die jetzt verkauft wird, ist er ja sowieso drin. So. Also wenn du jetzt Diablo 3 kaufst, ist er dabei.
Weil bei der, wie.
Das, was auf der Xbox One erschienen ist,
heißt ursprünglich das Ultimate PS4, Edition
genau, so? Das war die Ultimate Evil Edition, da war Reaper of Souls dabei.
Genau.
Da gab es ja den Necromancer noch gar nicht. Ist ein bisschen kompliziert, die verschiedenen Editionen.
Weil Ultimate Evil und Eternal ist so weird.
Ja, das stimmt. Aber das meine ich halt, Diablo 3 hat auch diesen Wandel durchgemacht. Zu Release sehr unbeliebt, viele Probleme gehabt mit Reaper of Souls und darüber hinaus sich deutlich beliebter gemacht. Mhm. Jetzt halt gerade erst wieder dafür gesorgt durch Diablo Immortal, dass jeder erstmal Diablo-Scheiße findet, wenn du so dem Internet-Tenor glaubst. Ja. Was ich halt absurd finde, ich finde Diablo 3 ist das beste Spiel seines Genres in seiner momentanen Fassung. Hab's jetzt gerade erst wieder auf der Switch bis fast Level 70 gespielt mit meinem Hardcore-Necromancer und hab da den Spaß meines Lebens dran. Ist so ein Spiel, zu dem ich immer wieder zurückkehren kann, hab immer wieder meine Freude dran. Ging mir, wie gesagt, schon zu Release so. Jetzt nur noch mal mehr mit all diesen Verbesserungen, die drin stecken. Und sie haben halt wirklich, wirklich, wirklich viel hinzugefügt. Auch neue, kleinere Gebiete, neue Gegnertypen, neues Loot, wofür du nichts bezahlen musstest. Das gab es einfach so. Und das, finde ich, ist schon auch eine beeindruckende Geschichte, die es da hinter sich gebracht hat.
Das ist immer etwas, was mich so an Diablo 3 überrascht hat und zugegebenermaßen noch verwirrt hat, ist, dass es halt immer in der öffentlichen Wahrnehmung so wie so ein Destiny verhandelt wird. Also wie halt ein Games as a Service. Und aber ja schon bevor es sowas wie Destiny wirklich gab.
Ja.
Und ich wusste halt nie, dass das die Erwartung ist für diese Art von Spielen. Beziehungsweise vielleicht wurde diese Erwartung auch erst durch Diablo 3 geweckt. Ich weiß nicht, wie es bei Diablo 2 war.
Ich glaube, durch Blizzard an und für sich, weil die halt dafür bekannt sind, ihre Spiele weit nach Release zu supporten. Weil Diablo 2 hat ja auch sehr lange Support bekommen, neue Seasons und so ein Kram.
Also das fand ich immer sehr beeindruckend, weil das ist ja ein Spiel, wofür du einmal bezahlst und dann haben sie ja die Echtgeld-Bezahlmöglichkeiten sogar rausgenommen. Und dann bekommst du halt da jahrelang diese Inhalte. Und ja, du kaufst dann mal ein Add-on und du kaufst dann auch mal einen Charakter. Aber für das, was man dann über die Jahre da bekommt an Updates und Neuerungen und Verbesserungen, fand ich immer sehr, 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 sehr krass. Deswegen musste ich dann auch so ein bisschen mit den Augen rollen, als ich dann halt gesehen habe, dass es eine große Gruppe von Leuten gibt, die halt so scheinbar so gerade so unzufrieden ist mit dem Stand von Diablo 3. Wo ich halt denke, Leute, das Spiel ist jetzt seit 6 Jahren raus. Wie lange ist das?
2012, ja.
Seit 6 Jahren draußen.
Über 6 Jahre.
Das ist okay, wenn es nach 5 oder 6 Jahren nicht mehr so aktualisiert wird wie am Tag des Releases, weil ihr halt auch nicht dafür, also es ist ja kein MMO. Ihr bezahlt ja keine 15 Euro dafür im Monat. Ich finde, so ein Spiel darf dann auch ruhig mal ad acta gelegt werden vom Entwickler.
Ja.
Das ist, finde ich, nichts Schlimmes. Und dann darf der Entwickler auch 4, 5 Jahre mal an einem Sequel arbeiten. Das finde ich auch okay.
Ich meine, also mir geht's auch so. Ich habe auch eine sehr andere Beziehung zu Diablo als, glaube ich, viele der Hardcore-Spieler, die wirklich immer Neues wollen. Und ich bin auch der Meinung, ja, nee, also ich brauche jetzt nicht mehr Diablo 3, ich würde auch lieber Diablo 4 nehmen. Natürlich ist dieses Jahr so ein Ding gewesen, es gab dieses Video, wo sie gesagt haben, heute 2018 ist ein gutes Jahr, um Diablo-Fan zu sein. Mhm. Und dann gab es einen kleinen Blogpost, wo gesagt wurde, ja, aber wir kündigen nicht das nächste große Ding auf der BlizzCon an. Und dann logischerweise die BlizzCon und alles, was damit folgte. Deswegen verstehe ich schon, wie man dann so ein bisschen salty sein kann. Aber ich finde, Diablo 3 kann man das inzwischen nicht mehr vorwerfen. Ich finde das in seiner aktuellen Form wahnsinnig toll. Bei mir gab es ja sogar diesen Sinneswandel, dass ich inzwischen das Skillsystem von Diablo 3 deutlich besser finde als das, was ich in Diablo 2 hatte. Und das war damals nur so ein, nee, das wirkt neu und anders und komisch.
Do not want.
Genau.
Und, want Comfort.
Inzwischen mag ich es halt voll gern.
Ja.
Aber ja, ich bin halt auch niemand, der tausende Stunden nur Diablo 3 spielt, weil Diablo ist auch so ein Ding, das hat halt Spieler, die spielen nur Diablo.
Ja,
die spielen es wirklich wie einen Destiny oder einen World of Warcraft. Aber ich finde auch den Vergleich zu Path of Exile immer nur bedingt richtig. Weil Path of Exile ist ja wirklich ein MMO.
Mhm.
Das spielst du ja Free-to-Play und hast dann die ganzen Customizing- und Microtransaction-Nummern, die drinstecken, die, soweit ich weiß, sehr fair implementiert sind. Also sehr ein gutes Spiel. Aber ganz anderes Geschäftsmodell als das, was einen Diablo fährt, was halt auf einmal Kauf, und dann gab es einmal den Necromancer jetzt zum Schluss noch, wo man ja auch dachte, okay, jetzt gibt's halt extra Klassen, aber nee, es war nur der Necromancer und jetzt kommt nichts mehr und als nächstes wird halt das nächste Diablo kommen und dann wird Diablo 3 halt so ein bisschen ausfaden.
Mhm.
So, finde ich auch okay, also sure.
Es muss ja nicht jedes Spiel ein MMO sein, also
gerade
wenn man nicht dafür bezahlt und es keine Monetarisierungsmöglichkeiten wirklich gibt.
Aber du hast schon insofern recht, vielleicht ist es da ein bisschen anders in dieser Reihe von Redemption Arcs, die wir hier besprechen, weil ich glaube, es gibt schon noch einen relevanten Teil der Community, die Diablo 3 nicht so wirklich mögen. Die trotzdem tausende Stunden reingesteckt haben, die aber sagen würden, nee, Diablo 2 ist besser.
Die können auch jetzt nur wieder enttäuscht sein dadurch, dass es den Redemption Arc gab. Ja? Also, weil wenn Diablo 3 ja von Anfang an da gewesen blieb, also da geblieben wäre, wo es war, dann würde es jetzt nicht die Leute geben, die sagen, wo ist der Content, weil sie schon vor 4 Jahren sich verabschiedet hätten.
Aber ich finde es so interessant, dass es wirklich, es ist immer noch, ich lese das immer noch relativ oft, dass Leute dann sagen, nee, ich will wieder ein Diablo, was so ist wie Diablo 2. Was düster ist und mehr Hardcore oder keine Ahnung, was genau jetzt die Punkte sind, an denen Diablo 2-Haftigkeit festgemacht wird. Aber
ist das nicht Grim Dawn? Heißt das so?
Grim Dawn? Nee. Ja, Grim Dawn.
The Incredible Adventures of Van Helsing?
Es fällt alles so
Victor in Vran.
Aber Grim Dawn kommt ja wirklich von den Titan Quest-Machern. Ne?
Mhm.
Das habe ich ja auch durchgespielt und das kommt, finde ich, nicht mal annähernd an Diablo 3 ran.
Absolut unglaublich, dass Grim Dawn.
Ich finde auch persönlich kommt Path of Exile nicht an Diablo 3 ran. Aber das ist eine sehr subjektive Meinung.
Ich persönlich finde unglaublich, dass Grim Dawn, Ultimate Adventures of Van Helsing oder wie es heißt, oder Incredible Adventures of Van Helsing.
Komplett andere Spiele.
Und Victor Vran nicht das gleiche Spiel ist. Da bin ich immer noch nicht überzeugt von, um ganz ehrlich zu sein.
Ja, das kann man, glaube ich, vielen
Diablo-Klon entgegen. Dass es ein Tower-Defense-Spiel gibt von entweder Victor Vran oder Van Helsing, namens Death Trap. Das war mal bei Xbox Live Gold kostenlos. Ich glaube, das ist ein Van Helsing-Ding.
Bestimmt Van Helsing,
ja. Und das ist halt das Gameplay von sowas wie Diablo oder Van Helsing gemixt mit einem Tower-Defense-Spiel. Das ist so weird. Also, es soll echt gut sein. Aber so, ich verstehe diese Franchises nicht. Ich weiß nicht, wo die herkommen und wer die macht und warum die so alle das gleiche Spiel sind. Weil, ich bin nicht davon überzeugt, dass es unterschiedliche Spiele sind. Es ist eine große, große angelegte Verwirrung, damit man das gleiche Spiel dreimal verkauft. Ja.
Naja, das, ich meine. Wie gesagt, ich glaube, das kannst du bei vielen Action-RPGs auch anbringen.
Außer so Titan Quest, das ist einzigartig.
Es ist alles, es kommt alles von Diablo. Das ist Wahnsinn. Wir haben noch ein paar Spiele. Ich will gar nicht alle hier unterbringen, aber zwei finde ich noch sehr spannend. Eins haben wir jetzt gerade schon erwähnt, nämlich Destiny. Mhm. Und Destiny, sehr viel Hype erfahren, ne? Activision hat Bungie akquiriert und den Mond versprochen mit dem, was Destiny sein sollte. Die 10-jährige Reise
das neue in das Herr der Ringe.
Episch in das neue
das Herr der Ringe. Das war ein Zitat.
Ich weiß.
Also, nee, das war also nicht das neue Herr der Ringe-Zitat, aber wir wollen irgendwie das Herr der Ringe für Videospiele so sein. Ja, ja. So, Jesus.
Haltet den Ball flach.
Das muss er halt gesagt haben, 3 Monate nachdem gesagt wurde, lass mal alles neu machen. Das finde ich halt, wie kannst du das machen?
Das wurde im September 2014 released und zum Release war sehr erfolgreich, aber es hatte eine wirre Story. Aber
nicht gut.
Es hatte den Dinkelbot. Es wurde kritisiert für sehr wenige alles. Inhalte.
Ja.
Nicht für alles. Das Gunplay war von vornherein was Leute mochten und die Grafik auch. Es wurde kritisiert dafür, dass man sehr viel gegrindet hat. Und Post-Release wurde es kritisiert dafür, dass man mit den DLCs zu wenig für zu viel Geld bekommen hat. Und auch Sachen, wie sich herausstellte, die eigentlich mal im Ursprungsspiel geplant waren.
Das ist bis heute noch der Fall.
Ja, du hast ja mal ein Video bei Giga sogar noch damals zugemacht.
Viele sogar.
Wo es, stimmt eigentlich mehrere, ne? Ja. Wo es genau darum ging. Aber es gibt doch ein spezifisches Robin Versus, wo es um die Entwicklungshistorie geht.
Also es gibt ein zweiteiliges Videotagebuch als Test.
Ja.
Und dann gibt es einen Test. Und es gibt Robin Versus, was sehr ausführlich ist. Da hab ich mir alle vorher releaseden Inhalte angeguckt und Zwischensequenzen und Trailer und das mal dann so kontextualisiert, um die alte Story so ein bisschen zusammenzusetzen und zu zeigen, okay, was sind die Features, also eines der ersten Videos zu Destiny, da laufen sie halt rum und sagen, wie sie sich gegenseitig Items irgendwie gehandelt haben und es gibt heute keinen Trading in Destiny und solche Sachen habe ich dann nochmal analysiert.
Ja, und das ist wirklich so ein Ding, da waren, also ich für meinen Teil war sehr enttäuscht von Destiny, von dem, was es ist, weil man war halt wirklich mit der Kampagne nach 5 Stunden durch.
Ja.
Und innerhalb dieser 5 Stunden oder 6 oder was auch immer es waren, hat man ja bereits einfach Sachen wiederholt.
Ja.
Also es war ja nicht mal eine gute Kampagne.
Überhaupt, also es war eine desaströse Kampagne,
und
auf jeden Fall.
Ich hatte so richtig teilweise, weil ich kannte halt mehrere Leute, die wirklich wahnsinnig gern Destiny gespielt haben. Mhm. Und wir haben ja auch ein paar Leute in der Community, die wahnsinnig gern Destiny gespielt haben.
110 Stunden Destiny 1, ich will das noch mal kurz
erwähnen. Genau, du hast ja auch viel Destiny
gespielt. Oder 50, gespielt. Entschuldigung.
Und ich kann es auch irgendwo verstehen, weil es ist so diese, das, was damals zu Dreamcast-Zeiten sowas wie Phantasy Star Online war. Mhm. Auch ein super simples Spiel, aber für viele Leute voll der gute Eskapismus und die Simplizität hat dem eher, war dem eher zuträglich. Dieses, ich komme abends nach Hause und mache jetzt erstmal das und bin mit Kumpels dann unterwegs und baller jetzt ein paar Aliens über den Haufen und dieses, solange sich das Ballern gut anfühlt, ist alles gut.
Alles egal.
So, genau, ja, so nach dem Motto. Aber trotzdem, vielen anderen Leuten ging es auch so wie uns, die so dachten, das war's jetzt. Mhm. So, das ist Destiny.
Also es hat halt keine Kampagne im Grunde gehabt. Was hatte, war Missionen, die gesagt haben, so landen wir am gleichen Punkt wie vorher, dann rennen wir jetzt mal durch die offene Welt bis zu dieser Höhle. Okay, Mission abgeschlossen.
Ja, offene Welt aber schon in Anführungszeichen, ne?
Also ja, dieser Hub-Level. Ja. Dann nächste Mission. Starte nochmal da, wo du gerade aufgestartet bist. Renn nochmal bis zu der Höhle, aber 2 Räume weiter. Und dann verteidige diesen Punkt 3 Minuten und dann mach das nochmal. Und dann startest du wieder am gleichen Punkt, rennst noch eine Höhle weiter, verteidigst sie nochmal 30 Sekunden lang. Und ich weiß noch exakt, was für ein Gefühl es war, in dieser einen Mission ein Schwert benutzen zu können. Weil, weißt du, es gibt eine Mission auf dem Mond in Destiny 1, wo man dieses Schwert benutzen darf. Und das war so revolutionär, weil das die absolut einzige Stelle im gesamten Spiel war, wo man in irgendeiner Art und Weise was das Gefühl hatte, man hat gerade was vorher Geskriptetes gespielt. Weil der Rest einfach so ist, ja, hier, ach. Und du hattest keine Story, du hattest einfach keine Geschichte dabei. Du hattest keine Charaktere.
Es gab ja ausgelagerte Geschichte, ne? Dass du in einer App
die
Karten hattest
oder was. Ich weiß gar nicht, ob es in der App war oder nur auf dem Browser zum damaligen Zeitpunkt, weiß ich gar nicht.
Oder auch, was wolltest du sagen?
Nee, schon gut.
Ich wollte nur noch anbringen, auch hier so Bosse, die mehr Bullet Sponges waren als
alles. Und alle Bosse waren einfach nur größere Versionen der vorherigen normalen Gegner. Die Strikes, also die Dungeons, sind wie erneut einfach nur abgesteckte Teile der Hub-World, wo dann andere Gegner spawnen. Aber stell dir das mal vor, in World of Warcraft, wir haben hier einen Raid und der Raid ist einfach ein abgestecktes Gebiet in einem vorherigen, also das haben sie ja mal mit zum Beispiel, es gibt ja sowas wie Orgrimmar, ja, du kannst den Orgrimmar als Raid, aber das war ja was sehr anderes als Raid, als im Vergleich dazu, was es vorher als Hauptstadt war und war vor allen Dingen als Event extra so aufgezogen. Und das ist einfach so, ja, oh Gott, wir haben hier halt 4 Level gebaut, aber haben keine Inhalte, dann hier. Das war ein Desaster, also ich habe dem damals eine 6 von 10 gegeben, was noch, als ich eine Wertung geben musste, eine zu hohe Wertung aus heutiger Sicht war. Weil das war ein desaströses Spiel, finde ich immer noch. Und die DLCs waren ja noch schlimmer. Die DLCs waren ja für 15 Euro, die einfach erneut keine Gebiete, keine Gegner, du hast dann ein, zwei neue Waffen hier und wir haben einen neuen Strike, der einfach nur in einem alten Gebiet ist, wo du dann andere Gegner, das war erneut ein Desaster. Und dann hat es halt Missionen, die genauso sehr in Anführungszeichen Missionen waren, wie die vorherigen Missionen in alten Gebieten mit alten Gegnern, die dann anderthalb Stunden gingen. Es ist bis heute, und diese kleinen DLCs sehen ja bis heute so aus. Also, das ist ja das absolut Sensationelle. Die Destiny 2 Mini-DLCs, die 15 Euro kosten, sind genau der gleiche Blödsinn wie die Destiny 1 DLCs, die 15 Euro kosten.
Ja, das ist, finde ich, sehr eindeutig ein Resultat daraus, dass Activision, ich weiß nicht, entweder zu feige ist oder nicht in den Erfolg glaubt von einer Monatsgebühr oder von irgendeiner anderen Art von Monetarisierungsmodell, weil das, in dem Destiny gerade steckt, immer noch steckt, wirkt nicht richtig für diese Art von Spiel, die es ist. Und das merkst du, finde ich, gerade sehr an Destiny 2, wo sie sagen, hier, Destiny 2 ist kostenlos, nehmt es und holt euch bitte Forsaken. Ja. So. Und du denkst dir so, ja, warum ist Destiny kein Free-to-Play-Spiel oder zumindest ein Monatsgebührspiel oder sowas, wo man dann sagen kann, hier, du bekommst einen Monat Destiny kostenlos. Und dann, wenn du weiterspielen möchtest.
Ja, der Zug ist aber tatsächlich abgefahren, ne?
Du kannst ja, klar. Halt,
aber also, im Grunde stimme ich dir zu, das soll halt ein MMO sein, aber sie wissen nicht, wie
das
funktioniert.
Das haben sie sich ja von Anfang an nicht getraut zu sagen. Ja. Sie haben ja nie gesagt, nicht, MMO, ne? Ja. Das ist ja immer dieses Nein, 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 das ist diese epische Erfahrung. Jedenfalls, der Redemption-Part dieser Story ist ja der, den dann Taken King eingenommen hat. Zumindest in meiner Wahrnehmung.
Ja,
und ich glaube auch in der Wahrnehmung vieler.
Es gibt 2 Redemption-Arcs in der Geschichte von Destiny, sag ich mal.
Vom ersten?
Es gibt Destiny 1 und 2, was jeweils in ähnlichen Fassung die Redemption
Aber also bezogen jetzt auf Destiny 1 wäre es für mich halt Taken King, kam ein Jahr später raus, im September 2015. Hast du bei uns sogar damals ein Video zugemacht. Ja. Und das war so eine Nummer, so ein Add-on, richtige Kampagne, wie man sich eine Kampagne vorstellt. Das war einfach eine Singleplayer-Shooter-Kampagne zu großen Teilen.
Also ich würde sagen, es ist jetzt immer noch, wenn du das mit einer Halo-Kampagne vergleichst, merkst du immer noch, dass da unterschiedliche Herangehensweisen gibt. Und dass Halo deutlich geskripteter ist, die Level deutlich mehr darauf ausgelegt sind. Ne? Also ich finde schon, dass es da noch einen Unterschied gibt zwischen so normalen, in Anführungszeichen, Singleplayer-Kampagnen dieser Art und einer Taken-King-Kampagne. Aber, das ist der große, und das ist ganz wichtig, ist es trotzdem ein gigantischer Schritt nach vorne gewesen im Vergleich zu dem Ursprungs-Destiny, weil du eine Geschichte erzählt bekommen hast, weil plötzlich Charaktere richtig in den Vordergrund schritten, weil nicht jede einzelne fucking Mission nur noch daraus bestand, renn von A nach B, hau da den Dinkelbot rein, warte 3 Minuten und dann wirst du rausteleportiert, sondern weil es halt abwechslungsreichere Aufgaben waren, wo du dann auch mal diese neuen Gebiete in diesen Story-Missionen dann erkundet hast und dann halt das alles sehr viel besser kontextualisiert wurde, ja.
Genau, und das war halt sehr beliebt.
Genau, bei mir auch. Also ich habe das ja auch sehr, sehr gern gespielt. Das war ja dann auch zu großen Teilen verantwortlich für diese Spielzeit bei mir. Es waren ja irgendwie 50, 60 Stunden, die in Destiny 1 schon so reingesteckt habe, was aber vor allen Dingen an meinem Test lag, weil ich da einfach ein umfängliches Bild bekommen wollte und du ja sehr oft gelesen hast, im Late Game geht's erst richtig los. Und dann habe ich halt gedacht, oh geil, weil ich dann alles freischalte. Was die Leute meinten ist, im Late Game kannst du Loot farmen an den gleichen Orten wie im anderen Game. was mich da nicht so glücklich gemacht hat. Aber Taken King hatte dann ja auch das tatsächlich so gemacht, dass du dann, wenn du es durchgespielt hast, noch Aktivitäten vor dir hattest, die du vorher noch nicht gemacht hast. Was es ja auch im Ursprungs-Destiny kaum gab.
Ja.
Dass du Sachen entdeckt hast, dass Quests danach eingeführt wurden, nachdem es released wurde. Und dass es halt recht mysteriös und hardcore wirkt, in dem Sinne, dass du wirklich Zeit investieren musstest und dir Sachen durchlesen musstest im Internet, um einige dieser Inhalte zu finden und mit denen zu interagieren.
Ist natürlich trotzdem eine krasse Investition, die man bis dahin gemacht hat.
Weil
man
ohne
hat
Frage.
Destiny gekauft, 2 Add-ons gekauft.
Ja.
Weil es kamen 2, oder? Zwischen
genau.
Destiny und Taken King?
Deep Below heißt, glaube ich, das eine.
Ach, wie die heißen, finde ich jetzt gar nicht so wichtig.
Das andere ist House of Wolves.
Oh. Ist noch eingebrannt in der Erinnerung, wie ich sehe. Ja, und ich meine, du hattest es ja gerade angedeutet, Destiny 2 im Wesentlichen sehr ähnlichen Weg durchgemacht, wobei ich jetzt.
Und dann
nicht,
doch wieder einen sehr anderen.
Ja, ich habe auch ehrlich gesagt, also Destiny 2 kam raus.
Ja.
Ich hatte das Gefühl, es war erst so ganz okay. Also, du hattest ja auch irgendwie gemeint, du hast ja Spaß damit gehabt. Und dann ist es aber so nach und nach abgefallen, wo man nur noch negative Sachen über Destiny 2
also
gehört
hat. Also Destiny 2 hat womöglich eine größere Entwicklung durchgemacht als Destiny 1 tatsächlich. Was vor allen Dingen daran liegt, weil das halt komplett auf die Fanbase in diesem Fall konzentriert war. Ja. Weil was bei Destiny 2 war, ist, dass sie sehr offen auch kommuniziert haben vorher, dass quasi die Herangehensweise sich änderte. Sie wollten, dass mehr Leute das Spiel kaufen, das Spiel spielen. Und deswegen haben sie gesagt, wir wollen weg von dem, was wir in Destiny 1 gemacht haben, zu sagen, du musst dieses Spiel 3-4 Tage die Woche spielen, dediziert so viele Stunden am Tag, Sachen farmen, um halt auf dem neuesten Stand zu bleiben. Was wir eher machen wollen, ist, dass man Destiny einmal in der Woche spielt, also dass quasi der Casual-Spieler im Kontext von dem Vergleich, oder ich spiele halt Destiny 5 Tage die Woche, dann bist du, wenn du es nicht machst, schon eher ein Casual-Destiny-Spieler, dass du halt einmal die Woche dich einloggen kannst und dann halt die Sachen machst und dann hast du im Grunde den gleichen wichtigen Fortschritt gemacht, wie du, wenn du es 5 Tage die Woche spielst. Was halt, wie gesagt, diese Zielgruppenänderung war. Und das ist halt komplett nach hinten losgegangen, weil sie dadurch ihre Hardcore-Fanbase halt immens abgestoßen haben. Und auf der anderen Seite der Medaille, die Leute wie ich, da war es eigentlich egal, weil ich habe das dann auch nicht die Tage in der Woche gespielt, sondern ich habe halt aufgehört, es zu spielen. Das heißt, was passiert ist diese Herangehensweise von, wir holen die Casual-Fans dran und die bleiben dabei, die sind irgendwann halt weggegangen und was sie dann nur noch hatten, war ihre riesige Hardcore-Fanbase, die alle abgestoßen wurden, die alle kein Interesse mehr daran hatten, weil sie nichts zu tun hatten. Sie hatten nichts zu tun, sie haben, es gab halt überhaupt gar nicht mehr dieses Gefühl von Destiny 1, von, wir wissen nicht genau, was hier abgeht, man schaltet Sachen frei, aber weiß nicht genau wie. Destiny 1 war ja unglaublich unverständlich. Nichts wurde ja erklärt in Destiny 1 und du hast dann Waffen freigeschaltet und indem du irgendwie unten links einen Status bekommen hast und du wusstest nicht, was dieser Status ist und das ist ja etwas, was ich auch eher nervig dann finde, dass sich das Spiel überhaupt gar nicht erklärt, hat dem Spiel aber sowas Mysteriöses gegeben, wo die Community interagieren musste und gemeinsam noch Wochen und Monate nach Release Dinge entdecken musste. Und das gab es in Destiny einfach nicht. Destiny 2 nicht, gar nicht. Überhaupt nicht. Destiny 2 hast du eine sehr, 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 sehr simple Kampagne, die deutlich besser wieder auch im Vergleich zu Taken King war. Also das war dann wirklich eine relativ normale Kampagne, die aber eine möglichst unspektakuläre Geschichte erzählt hat. Hier gibt es einen Bösewicht und dann besiegst du den Bösewicht und dann hast du die Kampagne gewonnen. Und da ist nicht dann wirklich viel passiert sonst. Und dann hast du diese Kampagne abgeschlossen. Und dann hattest du halt noch so ein paar irgendwie Missionen, die du erledigen konntest, aber wirklich Aufregendes ist danach nicht mehr passiert. Und das ist halt dann so, deswegen wurde dann diese Kern-Fanbase so richtig abgestoßen. Und das wurde halt durch Forsaken komplett umgekehrt. Forsaken ist ein Add-on, was 100% auf die Hardcore-Fanbase ausgelegt ist. Da alles, was du nach der Story hast, ist komplett darauf ausgelegt, dass du das mehrere Tage die Woche spielst. Hier die Umgebungen verändern sich alle paar Tage. Du bekommst neue Quests, die nur 3-4 Tage erhältlich sind. Hier bekommst du eine Waffe, die nur in dieser Zeit erhältlich ist. Und du musst unglaublich viel farmen, um diese Sachen überhaupt freizuschalten. Weil was Bungie lernen musste, ist, das wollen die Leute. Die Hardcore-Fanbase will drei Wochen lang den gleichen Content farmen müssen, um Sachen freizuschalten. Das ist für mich als Spieler auch unglaublich und nicht nachvollziehbar, aber das ist das, was die Kern-Fanbase haben will. Ja. Und da hat sich dann halt diese Zielgruppe komplett um 180 Grad gewandelt und deswegen ist das Destiny Forsaken jetzt ein komplett anderes Spiel, als Destiny 2 damals war.
Wobei Forsaken noch bei dir auch so ein Ding war, was du super gern mochtest, oder? Unter anderem wegen diesem Multiplayer.
Genau, das hat halt auch wieder wenig, weil ich bin, wie du, oftmals einfach so raus aus dieser ganzen Zielgruppenanalyse, weil wir das dann oftmals auf so andere Art und Weise spielen. Bei mir war, ich spiele ja mittlerweile auch wieder nicht mehr. Ja. Aber mir war es halt so für zwei Wochen, die Kampagne hat mir viel Freude bereitet, dann hat mir der Multiplayer, der Gambit-Modus extrem viel Freude bereitet und dann hatte ich tatsächlich auch noch eine Woche lang so Sachen zu tun und neue Quests gefunden und so. Und ich könnte dann eben jetzt auch weiterhin neue Quests finden und in diesen alten Umgebungen modifizierte Sachen finden, aber da bin ich halt raus. Und da bin ich halt genauso raus, wie wenn es das nicht gäbe. Also das ist dann für mich einfach egal, aber für die Fanbase ist natürlich ein sehr, sehr großer Unterschied.
Also ich meine, hast du die Wahrnehmung im Kopf gerade von Destiny 2? Weil ich weiß, dass Activision nicht so zufrieden ist. Aber
die Fanbase ist gerade so zufrieden wie nie,
genau,
wie
nie zuvor. Genau, das habe ich auch so mitbekommen, dass Forsaken eigentlich das wieder geschafft hat.
Ja.
So absurd es ist, dass es nochmal nötig war.
Es war exakt das gleiche wie Destiny 1.
Art und Weise. Ja. Ja, das ist tatsächlich sehr faszinierend.
Diese Redemption Arcs. Und ich habe überhaupt gar keinen Zweifel, dass es mit Destiny 3 genauso aussehen wird.
Das kann passieren. Ich meine, die Bungie-Geschichte ist ja momentan sowieso ein bisschen schwankend, weil man ja schon weiß, dass sie eine Partnerschaft haben mit schon einem anderen
Nexon war das, oder?
Genau, ich glaube schon. Mit einer anderen Firma. Also Bungie will da ja sehr eindeutig dann auch weg von, wenn sie da mal ihre Pflichten erfüllt haben. Da frage ich mich aber wieder, was, das haben wir bei Diablo 3 uns gar nicht gestellt, die Frage, was hätte man da anders machen können? Was ist da passiert? Bei Destiny wissen wir es ein bisschen durch die Hintergrundgeschichte, dass da auch Entwicklungsschwierigkeiten sind, dass es so Sachen gab wie die Engine, in der es super schwer ist, Veränderungen überhaupt mal zu testen, wenn man mal was gemacht hat, weil es sieht super aus, aber dadurch hat es irgendwie mega lang gedauert, das alles auch darzustellen.
Ja, es war weniger durch die Grafik, sondern einfach, weil die Tools so
nicht dafür gebaut wurden. Genau, also es lag eher am Werkzeug.
Ja.
Genau. Und das ist dann bei Destiny 2, schätze ich mal, nicht mehr so.
Das weiß ich nicht.
Das weiß ich gerade auch nicht.
Also ich denke mal schon, dass da Veränderungen getätigt wurden.
Und bei Diablo 3 ist ja auch so ein bisschen was im Hintergrund passiert bei der Entwicklung, wobei ich, soweit ich weiß, jetzt nicht da so ein großes Chaos gesehen habe, aber Diablo hat halt viel Veränderungen durchgemacht und ich glaube, da ist es eher so ein Ding von dem, was auch Xbox erfahren hat, weißt du, wo die so auf den Markt geschaut haben und so dachten, das will der Markt. Mhm. Und dann festgestellt haben, doch nicht.
Ja, der Markt hat mir gerade einen Kuchen ins Gesicht geworfen. Yes. Ich glaube, Signale zu empfangen.
Wobei, wie gesagt, Diablo 3 war ja ein Verkaufserfolg. Die Xbox One strauchelt ja tatsächlich. Ja. Also hat ja die Hälfte der verkauften Einheiten von der PS4 momentan und das ist nur eine Schätzung.
Was man sagen muss, immer noch erfolgreich ist, weil die sich ja allgemein besser verkaufen als die Vorgängergeneration. Ja. Allerdings natürlich nichts ist, womit Microsoft zufrieden sein kann. Wenn offensichtlich ist, dass der Markt eigentlich mindestens das Doppelte noch hergibt für die.
Ja, und die schauen ja da sehr eindeutig in die Zukunft.
Ja.
Bei Destiny Entwicklungsschwierigkeiten, Engine-Probleme, was jetzt bei 2 wieder dazu geführt hat, ist, glaube ich, auch einfach, dass diese Pipeline, die Entwicklungspipeline, gar nicht so schnell reagieren kann. Ja. Wobei sie schon relativ viel verändert haben und Destiny 2 in seiner Ursprungsform ein besseres Spiel ist als Destiny 1 in seiner Ursprungsform.
Auf jeden Fall, ja.
Aber ich frage mich, ob es diesen Spielen besser tun würde, wirklich ein MMO zu sein.
Also ganz ohne Frage.
Weißt du, wenn es einfach nur Destiny gäbe.
Ja, natürlich. Weil
und dann Taken King und Destiny 2 wäre ein anderes Add-on.
Ja.
Und dann käme Forsaken. Ja, so nach dem Motto, dass es nicht immer, okay, hier ist ein komplett neues Spiel, das ihr jetzt kauft.
Also ich glaube, also das ist eine der beiden zentralen Sachen, die ich auch nennen würde. Dadurch würde sich ja die Pipeline so sehr verändern, dass du nicht diese kleinen Add-ons dazwischen machen würdest, sondern einfach generell das Spiel weiterentwickeln würdest. Und vor allen Dingen auch deine Käuferschaft nicht so aufbrechen müsstest. Weil es ist ja immer so ein Ding, okay, jetzt bringen wir das große Add-on raus. Okay, jetzt braucht ihr aber auch die beiden kleinen Add-ons, aber es gibt das nicht im Bundle, sondern im Bundle nur mit dem Oh Gott. Das ist immer verwirrend. Aber ich glaube, viel ist da einfach nicht mehr zu retten, weil das alles den Anfang nahm eben im Jahre 2013 und 14, wo ein Spiel, an dem jahrelang entwickelt wurde, komplett zerlegt wurde in seine Einzelteile und in einem Jahr hastig oder teilweise sogar in einem halben Jahr hastig wieder zusammengesetzt wurde und bis heute, 6 Jahre, 5 Jahre später, immer noch man am Hinterherhecheln ist, weil es natürlich nie das Jahr gab, wo man dann sagen konnte, okay, wir holen jetzt das mal wieder auf, was wir vor 4, 5 Jahren verloren haben, und das werden sie auch nie aufholen können, weil, also Activision hat gerade erst gesagt, wir sind nicht zufrieden mit den Verkaufszahlen von Forsaken. Ja, wir sind das erfolgreichste Spiel und ja, das verkauft sich unglaublich, also nicht das erfolgreichste, weil so ein Red Dead natürlich noch erfolgreicher ist, aber wir gehören zu den erfolgreichsten und verkaufen uns unglaublich gut, aber unsere Zahlen sind halt nochmal unglaublich höher. Das heißt, wir sind nicht zufrieden damit. Also wir werden neue Monetarisierungsmöglichkeiten finden müssen und was konkret gesagt wurde, wie wir mehr und schneller Content veröffentlichen können. Also exakt das Gegenteil von dem, was Destiny eigentlich bräuchte, um durchzuatmen. Um sich mal von diesem Teufelskreis zu befreien. Also dieser Teufelskreis wird einfach bis zum Ende dieser 10 Jahre zu Ende gefahren und dann wird sich Destiny so schnell es geht aus dieser Beziehung heraus manövrieren und halt hoffen, dass sie mit Nexon nicht exakt das gleiche nochmal wiederholen. Aber ich habe für Destiny da wenig Hoffnung, dass das irgendwie, dass das jemals einen den großen substanziellen Schritt nach vorne macht, den ich mir eigentlich mit Destiny 2 erwartet hätte. Weil das ist ja etwas, was man auch sehr gut am Videoform sehen kann, wie wir uns den Reveal angucken zu Destiny 2. Und ja, die Erwartung war, das ist das neue Spiel, das sieht alles anders aus, das wird das Destiny. Und dann sah es ja aus wie Destiny 1. Also Das gleiche HUDs und das gleiche Gunplay.
Wenn man so drüber nachdenkt, kann es auch gar nicht anders aussehen.
Ja, mit der Entwicklungspipeline wie.
Genau. Ja. Also ich bin ja gespannt, weil es wird ja, wenn nicht Activision jetzt so unzufrieden ist, dass sie sagen, ja, okay, lass mal Destiny sein, wird es ja wahrscheinlich irgendwann mit Destiny weitergehen ohne Bungie.
Ohne Frage, ja.
Dann werden irgendwie Call of Duty Studios reingesetzt oder es werden neue Leute geholt. Da bin ich tatsächlich gespannt drauf auf diese Zukunft, ohne da jetzt wirklich drin zu sein, weil ne, ich habe Destiny 2 original, glaube ich, eine Stunde gespielt bisher und Destiny 1 ja schon ein bisschen, also auch so die Kampagne durch in Anführungszeichen und dann Taken King gespielt, aber halt so gemerkt, das ist einfach nicht so richtig meins. Ich, mir macht zwar auch das Gunplay Spaß, aber mir fehlt da so viel von dem drumherum. Mal gucken, wo das hinläuft. Und ich finde, ich glaube auch, dass es so ist, wie du sagst, dass einfach diese Fehler, die damals gemacht wurden, einfach so weitreichende Konsequenzen haben, dass das immer noch spürbar ist. Yep. Und dass es eigentlich, wenn man so ein richtig großes Ding nochmal machen würde, müsste man sagen, Destiny pausiert mal.
Ja. Das, halt, sie müssten
das
halt
wollen sie halt nicht.
Das machen, was Assassin's Creed gemacht hat.
Ja, und genau, ja, so ein bisschen.
Gerade nochmal macht.
Ja.
Nämlich durchschnaufen. Neue Konsolengeneration, neue Engine vielleicht, was können wir hier verändern und eben nicht einfach nur aufbauen auf Bestehendem.
Ja. Und dem hat das gut getan. Also
sehr.
Origins hat sich gut verkauft und Odyssey, soweit ich weiß, auch.
Odyssey noch besser als Origin, ja.
Was ich verrückt finde. Aber bei Ubisoft ist sowieso so ein Ding, wo ich rechne nie damit, wie gut sich deren Spiele verkaufen. Far Cry 5 hat sich ja, ist ja eines der bestverkauften
so
Spiele
wie Far Cry 4.
Des Jahres.
Das ist unglaublich.
Far Cry 5?
Das ist wirklich nichts, dieses Spiel.
Ja.
Das ist wirklich unglaublich.
Das ist wie mit Ghost Recon Wildlands.
Ja, Mann. Das ist,
wo wir so dachten, was?
Das hat ja niemand gespielt. Oh, es ist so ein erfolgreiches
Genau.
Jahr. Okay,
Ja, da merkt man, finde ich, immer ganz gut, wie out of touch man sein kann
mit bestimmten Aspekten. For Honor hat, glaube ich, 10 Millionen Spieler oder so, oder 8 Millionen. Das ist unglaublich. Also, die wissen schon, was sie da tun.
Ja, das habe ich auch das Gefühl. Nun gut, wir haben
Starlink hat sich 17 Millionen Mal verkauft, wir haben es nur nicht gemerkt.
Das glaube ich wiederum weniger, dabei mag ich Starlink von dir.
Ja.
Wir haben jetzt länger über Destiny gequatscht, als ich gedacht hätte. Ich glaube, hier ist noch ein weiterer Podcast drin in diesem Thema, weil es gibt schon noch ein paar andere Beispiele mit Redemption Arcs. Eines, was jetzt noch mal deutlich länger dauern würde zu besprechen, wäre Final Fantasy XIV, was finde ich eines der spannendsten ist, weil generell die Entwicklungsgeschichte jüngerer Square Enix-Projekte sehr fragwürdig ist und das gehört eben auch mit dazu. Dann würde ich einfach vorschlagen, wir machen das nochmal, vielleicht nicht unbedingt direkt als nächste Folge, gucken wir einfach mal, ihr könnt ja mal schreiben, wie euch das Thema gefällt, vielleicht fallen euch auch noch Sachen ein, wo ihr sagt, hey, wie wär's denn mit dem Spiel als Thema, weil das hat auch so eine Entwicklung durchgemacht, am Anfang eher unbeliebt und dann wurde es verändert auf irgendeine Art und Weise und jetzt ist es sehr viel beliebter in der Community, da sind wir sehr offen für eure Vorschläge, dann soll es das jetzt erstmal gewesen sein.
Das Hooked Kingdom Hearts Tagebuch. Der große Redemption. Das
auch. Ja, ich meine, so ein bisschen stimmt das ja. Gut, vielen, vielen Dank für euren Support. Das soll es gewesen sein mit dieser Folge Hooked on Topic. Bis zum nächsten Mal.
Tschüssi.
Tschüss.